Menschen und ihre Geschichten. Der Podcast zur Sendung Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Stadtgespräch, Wiederholung.
Guten Morgen Erfurt, guten Morgen Thüringen. Sie hören das Erfurter Stadtgespräch am Freitag.
Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt. Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Erfurt.
Vorgestellt im Erfurter Stadtgespräch mit Richard Schäfer. Zu dieser Sendung begrüße ich auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio NO in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, Ruderstadt und Bad Blankenburg. Herzlich willkommen zum Stadtgespräch. Mein Name ist Richard Schäfer. Ich trage die Verantwortung hier für diese Sendung auf 96,2 Megahertz. Seit dem 4. Februar 2024 zeigt das Angermuseum in Erfurt die Ausstellung leidenschaftlich figurativ. Die Auswahl von 93 Werken, darunter 65 Gemälden, hat der Sammler Fritz P. Meyer aus Frankfurt am Main zur Verfügung gestellt. Er habe einfach schöne Sachen gesammelt, begründet Fritz P. Meyer seine Passion, was aber bedeutet, es geht um Kunst, die ihn innerlich bewegt. Dazu gehören figürliche Werke des Westberliner Malers Johannes Krutzke, aber auch solche von Künstlerinnen und Künstlern aus der DDR, die an die Traditionen der figürlichen Künste anknüpfen, etwas zu erzählen hatten und zu denken aufgaben. Für ihn sei die in der DDR entstandene Kunst ein Teil unserer Kulturgeschichte, ein wichtiger Teil. Es habe ihn erstaunt, dass sie so ausdauernd negiert und abgelehnt worden sei. Der Mäzen Fritz P. Meyer und seine Frau Waltraud stiften auch Werke für Museen, etwa das Frankfurter Städelmuseum. Den Weg zu dieser Ausstellung, die Beweggründe, die Kriterien für die Auswahl und das Anliegen des Mäzens erläutert heute im Stadtgespräch Professor Kai-Uwe Schierz, Direktor des Erfurter Kunstmuseums oder der Erfurter Kunstmuseen hier im Stadtgespräch. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Ausstellung besuchen wollen oder teilweise besuchen wollen, dann sollten Sie mittwochs um 13 Uhr die Mittagsführung dazu nutzen. Hier geht es erstmal weiter mit Musik und danach steigen wir ein in die Darlegungen von Professor Schierz zu dieser Ausstellung und der Titel heißt jetzt von Tom Hauser, Alles ist einfach. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Seit dem 4. Februar 2024 wird im Angermuseum die Ausstellung leidenschaftlich figurativ gezeigt. Dazu habe ich mit Professor Kai-Uwe Schierz, dem Direktor der Erfurter Kunstmuseen, ein Gespräch aufgezeichnet, in dem er die Motive und Ziele dieser Ausstellung erläutert.
Ich finde zum Beispiel, das Interessante an der Sammlung Fritz P. Meyer ist, dass er sich als westdeutscher Unternehmer und Sammler einfach ein Kunstinteresse leisten konnte, der jenseits dieser Auseinandersetzung auf die Bilder geguckt hat. Er hat uns gesagt, am Anfang seines Begehrens, das eine oder andere Bild zu erwerben, stand ein ganz individuelles »Ich mag das«. Also ein ganz individuelle, wir nennen das eben jetzt auch in der Ausstellung, Leidenschaft. Und diese Leidenschaft war nicht dadurch geprägt, dass er zum Beispiel als Textilmaschinenhersteller dann sehr viel mit dem sächsischen Malimo zu tun hatte und glaubte, jetzt der Belegschaft da, diesen Betrieb da oder irgendwas schuldig zu sein und deshalb fängt er jetzt an, DDR-Kunst zu sammeln. Nein, es war eine zufällige Begegnung in Frankfurt-Main mit Werken von Wolfgang Mattheuer und es war eine spontane, ein spontanes Gefallen erstmal und aus diesem Gefallen heraus entwickelte sich dann die Idee, ich versuche das jetzt mal besser zu verstehen. Ich hole mir jetzt mal den ein oder anderen Fachmann und so weiter. Und dann hat er natürlich in Schwind, in dem Galeristen Schwind, so einen Fachmann gehabt. Schwind, der schon zu DDR-Zeiten in Leipzig aktiv war, der sehr viel mit den Leipziger Künstlern zusammengearbeitet hat. Das war dann eben sein Cicerone, der ihm gesagt hat, guck dir mal das genauer an, guck dir mal das genauer an. Aber auch nicht durchgängig, sondern er hatte dann schon auch sehr ständige Bedürfnisse entwickelt in Bezug auf diese spezielle figürliche Kunst. Und natürlich ist er früher oder später dann auch auf den Fakt gestoßen, dass diese Art der Kunst, die er da interessant fand, attraktiv fand, die er anfing zu sammeln, dass die in seinem Umfeld, also in seinem westdeutschen Umfeld, nicht sehr geschätzt war. Und dann hat er sich gefragt, wieso, wie kommt denn das? Ich verstehe das gar nicht. Wieso ist die überhaupt nicht geschätzt? Und so wuchs das Interesse und gleichzeitig die Sammlung. Und das ist zum Beispiel ein Phänomen, das wir hier als Angelmuseum wirklich spannend fanden. Und deshalb haben wir uns dann auch bemüht, diese Sammlung hierher zu bekommen.
Haben Sie ja von Herrn Meyer da nicht die ganze Sammlung nehmen können. Sie haben eine Auswahl treffen müssen. Wie sind Sie da vorgegangen? Haben Sie irgendwelche Kriterien gehabt oder haben Sie gesagt, wir nehmen 6 Maler und von jedem 4 Bilder? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also es war ein Kooperationsprojekt oder es ist ein Kooperationsprojekt mit der Kunsthalle Jesuitenkirche Aschaffenburg. Und wir haben gemeinsam, also die Aschaffenburger und wir, mit dem Sammler gesehen, was hat er denn alles? Und das ist bis 2022 in einem dicken Buch, das er auch zur Ausstellung vorlegt und erworben werden kann, dokumentiert. Und dieses Buch ist durch eine Liste ergänzt worden, zusätzliche Erwerbungen. Und wir sind dann einfach das Buch durchgegangen und haben gesagt, das interessiert uns mehr, das interessiert uns weniger und dergleichen. Es ist ja nicht so, dass die Sammlung von Fritz P. Meyer nur DDR-Kunst enthalten würde. Erstens hat er auch viele Kunstwerke des späten 19. Jahrhunderts gesammelt oder sagen wir mal zweite Hälfte 19. Jahrhundert und frühes 20. Jahrhundert wie Karl Schuch und dergleichen. Also das hat er auch alles gesammelt, aber bezogen jetzt auch auf die eher Gegenwartskünstler ist eben auch so ein Mann wie Krützke in seiner Sammlung, der eindeutig Westberlin ist und nicht zur DDR-Moderne gehört. Und deshalb haben wir zum Beispiel gesagt, wir wollen jetzt nicht so viel Krutzke. Wir wollen natürlich nicht verschweigen, dass Krutzke in dieser Sammlung ist. Wir finden auch interessante Anknüpfungspunkte. Also zum Beispiel haben wir einen Krutzke-Akt neben einen Sitte-Akt gehängt in der Ausstellung, um einfach die beiden mal in den Dialog zu bringen. Das hat uns interessiert. Das heißt, wir haben, also Aschaffenburg und wir haben unsere eigenen Interessen und Perspektiven dann auf diese Gesamtsammlung gesehen, haben sie verglichen mit dem, was wir räumlich zur Verfügung haben. Also natürlich konnten wir nicht mal die Hälfte der Sammlung wirklich zeigen. Auch Aschaffenburg hätte das nicht gekonnt. Das heißt aber, wir haben eine Auswahl getroffen und die Auswahl fiel in Aschaffenburg dann doch anders aus als unsere Auswahl.
Ja, dann wird sich wahrscheinlich auch die Reaktion des Publikums in Aschaffenburg von der unterscheiden, die hier sich...
Ja, aber da würde ich eher sagen, die Reaktion des Publikums in Aschaffenburg war eher Erstaunen. Wobei man sagen muss, Aschaffenburg macht schon längere Zeit ein Programm in dieser Kunsthalle Jesuitenkirche, die figürliche Kunst und auch figürliche Kunst ostdeutscher Provenienz zeigt. Also durchaus ähnlich zu dem Programm, was wir hier im Angelmuseum haben. Und insofern war das eher ein positives Erstaunen. Also es war kein Erschrecken, was da plötzlich gezeigt wird, sondern es war ein positives Erstaunen. Bei uns ist es eher Wiedererkennen. Und das ist dann schon nochmal ein anderer Ansatz. Und ja, es gibt sogar die ein oder andere Stimme im Besucherbuch, die kritisch anmerkt, warum diese Dinge nicht bei uns sind, sondern in einer westdeutschen Sammlung. Ich meine, okay, lieber in einer westdeutschen Sammlung, die hohe Qualitätsmaßstäbe an die Objekte der eigenen Sammlung anlegt, als in irgendeinem Museum in der DDR, wo es in der ehemaligen DDR, also sprich in den neuen Bundesländern, wo es dann nur im Depot ist und nicht gezeigt wird. Aber es ist schon interessant.
Ich bin natürlich auch, muss ich ehrlich sagen, erst ein bisschen betroffen.
Also jetzt so emotional betroffen, dass uns jetzt ein Mensch aus dem Westdeutschland unsere Kunst wieder zeigt. Ne? Ja. Und, aber dann so die Art und Weise, wie er herangegangen ist, also das habe ich auch bei den Leuten, mit denen ich vorhin gesprochen habe, die haben das also auch gesagt, dass dieses Wiedererkennen, ja, dass sie das also entsprechend angenehm empfunden haben und dem die einzelnen Bilder, das kannten sie und das. Ja. Und ich muss sagen, ich habe viele Bilder von den Leuten nicht gekannt. Mhm. Das, und man ist vielleicht auch so ein bisschen einseitig. Tübke, da hat man das Panorama da in Frankenhausen im Kopf und nicht, man weiß die Vorgeschichte nicht. Wahrscheinlich ist es auch so darauf fokussiert worden und dann ist man ganz erstaunt, was da doch noch so dabei ist.
Also ich finde es zum Beispiel spannend, dass wir von dem Bauern, kirgisischer Bauer oder so ähnlich, 1964 bis zu den Vorarbeiten für das Panoramagemälde in Frankenhausen, dass wir da den Tübke in den Wandlungen seines Stils sehen können. Und es gibt sogar ein paar Arbeiten, wir hätten sogar eine Vorarbeit auswählen können, Arbeiterklasse und Intelligenz, also auch ein frühes Werk von Tübke, noch sehr stark ideologisch geprägt und keinesfalls widerständig ideologisch, sondern sehr, sehr parteikonform. Und das konnten wir aber nur nicht zeigen, weil wir uns einfach aus Platzgründen dann für was anderes entschieden haben. Aber generell kann ich sagen, bei Tübke kann man zum Beispiel auch wirklich stilistische Wandlungen sehr schön an den einzelnen Objekten studieren. Ich bin persönlich tatsächlich ein kleines bisschen vorsichtiger gewesen, vorsichtiger auch als der Sammler selbst, bei Sitte. Ich muss sagen, der Sammler selbst hat bei Sitte spannende Dinge ausgewählt, nicht die ganz großen ideologischen Klopper, aber schon spannende Dinge, die auch nicht verhehlen, dass Sitte ein Kommunist war und dass er, wenn es im Zweifel auf die Frage ankommt, bist du mehr Kommunist oder mehr Künstler, dann hat er ab einem bestimmten Punkt eben gesagt, ich bin zuerst Kommunist und dann Künstler. Für mich war das schon spannend, also zum Beispiel diesen frühen Sitte zu sehen, der noch sehr, sehr stark an Picasso stilistisch angelehnt ist, an Léger angelehnt ist, an Guttuso angelehnt ist und wie er dann bestimmte Elemente des italienischen Futurismo übernimmt, um zum Beispiel Bewegung in den Bildern darstellen zu können. Natürlich alles versehen mit den historischen Erzählungen der Arbeiterklasse, mit den historischen Erzählungen, die er als Kommunist der Gesellschaft unterbreiten wollte.
Soweit erstmal Professor Schierz. Im nächsten Teil des Gesprächs erklärt er dann, wie die anderen Künstler, wie zum Beispiel Werner Heisig, Fritz Krämer und andere, mit dem Thema Krieg umgegangen sind. Wir hören aber erstmal Musik, Kunst, mein Freund von Strom und Wasser. Lokale und regionale Informationen jeden Mittwoch im Stadtgespräch von 15 bis 16 Uhr. Musik im Spiel, das Lied noch einmal, jeden ersten und zweiten Mittwoch ab 16 Uhr. Literatur in der Bücherbar, jeden dritten und vierten Mittwoch im Monat ab 16 Uhr. Auf UKW 96,2 MHz, Sendungen mit Richard Schäfer.
Da ist
kontinuierlich und regelmäßig kommen diese Sendungen und wir sind heute bei Professor Kai-Uwe Schierz, dem Direktor der Erfurter Kunstmuseen, und er hat im vorangegangenen Beitrag erläutert, wie Willi Sitte mit dem Thema Krieg verfahren ist. Nun schlägt er die Brücke zu Werner Heisig, Fritz Krämer und anderen.
Da ist zum Beispiel ein Heisig was ganz anderes. Heisig ist zwar auch jemand, der sich zur fortschrittlichen Gesellschaft und vermutlich auch zum Sozialismus bekannt hat, aber aus eigenem Erleben der Verführung heraus. Er ist ja als Jugendlicher, als Freiwilliger in eine SS-Waffenbrigade da irgendwie eingetreten und hat in der Verteidigung Breslau, sage ich mal, aber eben letztendlich war es ein Rieseninferno zum Kriegsende hin, die Belagerung Breslaus, da hat er sich sturmreif schießen lassen und er hat nur ganz knapp als Schwerverwundeter diesen Krieg überlebt und hat seit dieser Zeit intensiv daran gearbeitet, wie wurde ich selbst verführt, wie werden die Menschen verführt, was bedeutet Krieg eigentlich, was bedeutet revolutionärer Terror und so etwas. Das war wichtig für ihn. Also er hat Fragen gestellt, die schon ganz andere Fragen waren, als Krämer gestellt hat oder Sitte, die ja wirklich beide stramme Kommunisten waren, insofern stramm, als sie eben sich bestimmte kritische Fragen dann auch irgendwie verboten haben. Aber auch bei Krämer ist eben hier eine ganz schöne Arbeit in der Sammlung Fritz P. Meyer zu sehen, nämlich diese erste Ausformung, das erste Modell für die große Gruppe des Buchenwald-Denkmals, genau. Und das ist spannend, dieses zu sehen, weil diese frühe Form noch nicht die Fahne enthält, noch nicht diesen kleinen Jungen enthält und so weiter. Also all diese erzählerischen Momente, die die ausgeführte Fassung jetzt hat und von der wir heute wissen, dass die Partei sich das gewünscht hat und dass Krämer ursprünglich viel stärker eben diese Häftlinge als gerade so Überlebende zeigen wollte, als jemand, der schwer gezeichnet ist von dem, was da passiert ist. Und er hat sie eben auch viel stärker an Rodins Bürger von Calais angelehnt, als es das ausgeführte Denkmal dann ist. Und diese Dinge zu beobachten, ist sehr schön. Und da kann ich sagen, ich schätze sehr den Blick von Herrn Meyer, der wirklich unideologisch ist. Also bei Krämer zum Beispiel hat er diese frühe Fassung der Bronze im Deutschen Historischen Museum gesehen und er hat gesagt, wie kriege ich die auch? Also ich hätte die auch gern. Aber die gab es nur dieses eine Mal. Und dann hatte er Zugriff oder Zugang zum Nachlass von Krämer und hat gesehen, diese unterschiedlichen Männer, diese Figuren, diese männlichen Figuren, die in der ersten Fassung zu sehen sind, die waren als Gipse noch vorhanden. Aber natürlich nicht auf irgendeine spezielle Plinte gesetzt, sondern nur so als Einzelgipse. Und dann hatte sich aus dem Deutschen Historischen Museum das Bronzeoriginal ausgeliehen, hat dieses Bronzeoriginal mit den Gipsen dieser Figuren zu einem Kunstgießer in Berlin bringen lassen. Und der hat ihm dann den zweiten Guss gemacht. Und es ist eben tatsächlich keine Kopie des ersten Bronzegusses, sondern es ist der zweite Guss vom Gipsoriginal. Nur, dass die Plinte sozusagen durch den Gießer modelliert wurde nach der Plinte, die offensichtlich auch für den ersten Guss direkt vom Gießer geformt wurde, sonst hätte man ja die Plinte auch irgendwo im Nachlass gefunden. Ich will damit sagen, um dieses eine Objekt zu haben, hat der Sammler wirklich keine Kosten und keinen Aufwand gescheut, um das zu haben. Das finde ich irgendwie klasse. Und das finde ich auch leidenschaftlich. Ja. Das muss man sich leisten können. Genau, er konnte sich das leisten als Industrieller. Aber man muss das auch wollen. Und um das wirklich zu wollen, muss man schon einen überideologischen Blick haben, würde ich sagen. Und ich will nicht sagen, unideologisch wäre es schon unideologisch, aber einen Blick, der in der Lage ist, über diese einzelnen ideologischen Fraktionen hinwegzugehen und zu schauen, ich bin jetzt tatsächlich an diesem kulturellen Zeugnis, an dieser einen Bronzegruppe, an diesem ersten Entwurf von Krämer für das Buchenwald-Denkmal, daran bin ich interessiert, das will ich haben. Und ich meine, das geht ja nicht nur ums Haben wollen, es geht letztendlich bei so einer Gruppe auch darum, es für die Gesellschaft haben zu wollen, weil stellen wir uns doch mal vor, wir würden in unsere gute Stube so ein Krämer-Denkmal, so ein Denkmalsentwurf stellen, passt da nicht hin. Es gibt auch in der Sammlung Meyer viele Bilder, die keine Sofabilder sind, also die in den gutbürgerlichen Wohlfühlkontext des Zuhauses nicht gehören. Die passen da nicht rein, genau. Die sind da zu widerständig, die sind da zu provokant oder auch zu politisch und dergleichen. Und er hat sich trotzdem dafür interessiert und hat das gesammelt. Dafür kann ich nur sagen, gut, Chapeau, auch, Chapeau. Ja.
Herr Schiertz, jetzt haben Sie gesagt, wie Sie zum Maler gekommen, zum Sammler gekommen sind, wie Sie die Bilder ausgewählt haben. Jetzt fehlt ja noch so für die Ausstellung selber, den Titel zu finden.
Ja.
Der heißt nun leidenschaftlich figürlich.
Figurativ.
Wie sind Sie da vorgegangen? Ja, ist das Ihre eigene Idee oder hat er?
Das war eine Gemeinschaftsarbeit zwischen den Mitstreitern in Aschaffenburg. Zwischen uns im Angelmuseum, also das ist Thomas von Taschitzki als verantwortlicher Kurator und ich, wir haben uns darum gekümmert und dem Sammler. Und
hat die Ausstellung in Aschaffenburg, Entschuldigung,
den gleichen Namen?
Ja. Genau. Zwar eine etwas andere Auswahl, aber der gleiche Titel. Und wir haben wirklich lange daran gearbeitet, weil wir wussten, was wir nicht wollen, also zu lange Titel oder so, das wollten wir eben nicht. Zumal ja feststand, der Untertitel war klar, ne? Also Sammlung Fritz P. Meyer und so weiter, das war klar, das war gesetzt. Aber irgendetwas, was typisch ist für diese Sammlung und dann auch die Perspektive des Sammlers selbst enthält. Das Leidenschaftliche ist ja nicht das, was historisch resoniert, sage ich mal, ne? Also jemand, der eine Sammlung aufbaut aus historischem Raisonnement, der würde wahrscheinlich ganz anders vorgehen, als Fritz P. Meyer vorgegangen ist. Sondern er ist tatsächlich, er hat sich entflammen lassen für bestimmte Werke. Er hat sich ansprechen lassen davon und ist dann immer weitergegangen und hat zum Beispiel bezogen auf diesen ganzen Komplex der Kunst in Leipzig mehrere Generationen hinweg gesammelt. Immer figürlich, aber sehr unterschiedliche Ausdrucksweisen. So dass man auch nicht sagen kann, er hat da ein bestimmtes Geschmäckle und dieses Geschmäckle hat er durchgezogen. Nee, die Sachen sind ja sehr, sehr unterschiedlich. Und ich bin mir nicht sicher, ob die einzelnen Künstler, wenn sie jetzt alle noch leben würden, ob die so einvernehmlich am Tisch sitzen würden miteinander und das Glas heben würden. Also würde eher nicht passieren. Er hat sich eben tatsächlich auch von all diesen Vorgaben befreit. Übrigens auch von der Vorgabe, gendergerecht zu sein. Wir haben ja auch diese Frage relativ schnell ins Besucherbuch hineinformuliert bekommen. Warum sind da nur Künstler präsentiert? Dazu hat der Sammler eine ganz offene Antwort, weil er gesagt hat, ich habe verschiedene Bilder gesehen, auch von Malerinnen, aber die haben mich nicht bewegen können, also habe ich sie nicht gekauft. Also da muss man auch sagen, er steht dann einfach auch über der Frage, möchte ich gerne eine Balance bilden wenigstens, ne? Weil es gab ja auch viele Maler, ich würde sogar sagen, es gab richtig viele gute Maler in der DDR. Nennen wir jetzt mal nur Doris Ziegler oder Nuria Quevedo. Das sind so zwei Fälle, die ich habe ihn zum Beispiel darauf angesprochen und hat er gesagt, ja, er versteht das und er will auch auf keinen Fall damit sagen, wenn er die nicht sammelt, dass das nicht sammelnswerte Kunst sei. Er ist eben tatsächlich von einem sehr starken Bauchgefühl erstmal ausgegangen und das ist sozusagen in diesem Wort leidenschaftlich dann drin. Wir wollen mitteilen, dass hier jemand nicht aus einem historischen Bewusstsein heraus Kunst gesammelt hat, sondern mit einer gewissen Leidenschaft, vielleicht nicht nur mit einer gewissen, sondern mit einem Antrieb, der stark so leidenschaftlich getrieben ist. Ja.
Wenn Sie Fragen, Kritiken oder Hinweise zur Sendung haben, schreiben Sie mir eine Mail an rschaef@web.de. Wir sind im Stadtgespräch hier auf 96,2 MHz. Mein Name ist Richard Schäfer. Ich bin im Gespräch mit Professor Kai-Uwe Schiertz über Ausstellungen hier in Erfurt. Und wir wollen einen Blick wagen auf die Konkurrenzausstellung in der Zentralheize. Dort wird zurzeit Inside Van Gogh das immer passive Ausstellungserlebnis angeboten. Wie sieht Professor Schiertz die Betrachtung von Kunst auf diese Art und Weise?
Ja, Herr Schiertz, es gibt also nebenbei noch diese Ausstellung nebenbei, also parallel dazu, in der Zentralheize die Ausstellung von Van Gogh, die also ganz anders aufgebaut ist, erstmal so von der Räumlichkeit sowieso. Und dann gibt es da noch diese Abteilung mit den 3D-Brillen, wo man also noch ganz anders in das Werk bzw. in die Biografie des Künstlers eintreten kann. Eine scheinbar populärer gewordene Art, Kunst zu vermitteln, wo die Leute auch drauf anspringen, ist das, das ist weg vom Traditionellen. Mhm. Ist das jetzt eine Zeiterscheinung oder kann man das auch für solche Ausstellungen?
Ja, ich möchte einfach die Gelegenheit nutzen, zu sagen, meine Meinung ist, das ist keine Kunstausstellung. Es ist eine Ausstellung über Kunst. Es ist eine Ausstellung, die berühmte Kunstwerke wirtschaftlich ausbeutet. Also da werden Preise genommen, Eintrittspreise genommen, ohne dass ein einziges Original gezeigt wird. Nun können die Leute, die so etwas machen, und das tourt ja durch ganz Europa und betrifft nicht nur Van Gogh, sondern auch andere Künstler, die eben große Namen sind, wo man weiß, dass viele Leute mittlerweile ein Faible auch für diese Bilder haben, die werden dann auf diese immersive Weise, also projizierte Weise, wo man sich dann als Besucher mittendrin wähnt, das ist ja auch bei diesen VR-Brillen so, wird das angeboten, aber es fehlt eins ganz, 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 ganz klar aus meiner Perspektive, das Original, die Begegnung mit dem Original. Die Begegnung mit dem Original ist vor allen Dingen etwas, finde ich, das bei Malerei eine ganz große Rolle spielt. Also ich könnte mir vorstellen, dass man Videos, also sagen wir mal berühmte Videokünstler, auf diese Art und Weise, wie sie jetzt in Bezug auf Van Gogh zu sehen sind in Erfurt, präsentieren kann, weil das ist eben dann ein Medium. Ne? Und das kann man dann auch mal mixen und zusammenführen und eine neue Collage bilden und dergleichen. Aber ein Mensch, der Gemälde geschaffen hat, Gemälde, die mit Ölfarbe gemalt sind, die eine bestimmte Textur haben, deren Farben in einem bestimmten kontrastiven Verhältnis zueinander ist. Und dieses kontrastive Verhältnis ändert sich sogar, ob ich es bei Kunstlicht betrachte oder bei Naturlicht und dergleichen. Also diese Feinheiten, die wirklich das Kunsterlebnis auch zu einer Delikatesse machen, die gehen ja bei der Übersetzung dieser Kunstwerke ins Videoformat komplett verloren. Die gehen schon bei der Übersetzung dieser Kunstwerke ins Fotoformat komplett verloren. Deshalb ist es ja zum Beispiel auch für mich immer wieder wichtig, die Originale zu sehen und nicht einfach nur Kataloge zu studieren. In Katalogen sind Gemälde oftmals wirklich nicht adäquat abgebildet, weil der Offsetdruck das einfach nicht kann, das adäquat abzubilden. Aber auch Gemälde, die ich schon kenne und in unterschiedlichen Beleuchtungssituationen sehe, erscheinen immer wieder anders. Da kann ich noch mal ganz kurz auf die Meyer-Ausstellung jetzt zurückkommen, die wir gerade zeigen. Der Sammler hat ja nun die Ausstellung in Aschaffenburg gesehen und hier bei uns. Und er hat verschiedene Bilder, das hat er uns bestätigt, als die Ausstellung aufgebaut war, völlig neu gesehen in Erfurt, weil sie in Aschaffenburg ganz anders beleuchtet waren und bei ihm zu Hause, wo sie hängen, noch mal anders beleuchtet sind. Das heißt, die Beleuchtung spielt eine ganz große Rolle, aber es spielt eben wirklich die Begegnung mit dem Original eine große Rolle. Und ich bestehe darauf, dass wir nur das Kunstausstellung nennen, was mit den Originalen umgeht. Also, ich halte fest, das, was wir jetzt da gerade in der Heize haben, in der Zentralheize haben, ist eine Ausstellung, die über Kunst ist, die also ein Thema eines mittlerweile berühmten Künstlers aufgreift, um die Leute immersiv damit umgehen zu lassen. Also die können da sozusagen scheinbar virtuell eintauchen in diese Bilderwelten. Aber es ist eigentlich nur ein ganz schwacher Abglanz der Originale. Und wer die Originale kennt und schätzt, der wird mir recht geben. Es ist ein ganz schwacher Abglanz. Und warum werden solche Ausstellungen gemacht? Da könnte man ja jetzt sagen, die haben ein ganz großes pädagogisches Interesse daran, das ganz vielen Leuten beizubringen. Aber dann frage ich mich immer, warum werden dann solche Preise genommen, solche Eintrittspreise? Also wenn man es wirklich auf das Pädagogische abgesehen hat. Nein, es geht hier darum, dass man wie bei Musicals und anderen Dingen, man hat davon Kenntnis, dass bestimmte Dinge en vogue sind, also bestimmte kulturelle Phänomene, Künstlerinnen, Künstler, Kunstwerke, Bühnenstücke und dergleichen. Und das bringt man dann, in ein massenverwertbares Formular. Adorno hätte vielleicht so einen Begriff wie Kulturindustrie dafür verwendet. Und ich will wirklich auch die unterschiedlichen Interessen nochmal deutlich machen. Ich glaube, denjenigen, die diese Van Gogh-Ausstellung durch Europa und vielleicht sogar weltweit touren lassen, es gibt ja da immer mehrere Ausgaben, die gleichzeitig touren und die touren meistens nicht in Museen, sondern in Kirchen oder anderen Räumen, die haben kein genuines Interesse an dieser Kunst und an der Kunstvermittlung, sondern die haben ein Interesse daran, die große Zustimmung, also diesen Hype, sag ich mal, der zum Beispiel um die Impressionisten, um die Postimpressionisten, um Van Gogh, vor allen Dingen, weil der ja nun als das gescheiterte Künstlergenie per se gilt, ne? Also da kann sich jeder damit irgendwie identifizieren und da haben wir so eine Mischung aus Faszination und Mitleid und dergleichen, wenn wir auf diese Person schauen. Also der bewegt die Massen. Und damit bewegt er die Portemonnaies der Massen und so läuft das eben. Da haben wir einen anderen Ansatz.
Ist dennoch aber wahrscheinlich für viele erstmal der einzige Zugang zu Van Gogh an sich.
Ja, aber da würde ich jedem empfehlen, es gibt in Europa so viele Möglichkeiten, Van Gogh im Original zu sehen. Und jedes Mal kann man, und es gibt, das ist nicht allzu teuer, also ob nun in Paris oder in Amsterdam oder dergleichen, wenn man diese Van Gogh-Sachen sehen will, auch da gibt es Möglichkeiten, relativ preiswert solche Originalerlebnisse sich zu schaffen. Ich würde immer das Original empfehlen und nie die Videokopie des Originals.
Lassen Sie uns noch mal kurz auf diese Ausstellung jetzt zurückkommen. Was ist denn terminlich jetzt noch geplant um diese Ausstellung herum?
Ja, wir werden ein Podiumsgespräch mit Edouard Bocan haben. Da geht es natürlich noch mal um die Frage, inwieweit wir uns da immer noch in einem Bilderstreit, in einer Situation des Bilderstreits befinden. Genau, ja. Ja, und er ist eigentlich auch der Vorkämpfer in diesem Bilderstreit, muss ich sagen. Interessanterweise als Feuilletonist für die FAZ hat er diese schiefe Diskussion erkannt, und er hat eben auch erkannt, wie abschüssig da diskutiert wird. Und er hat sich dann relativ bald auf die Seite gestellt, die sagen, das hat einen eigenen Wert. Also das ist nicht einfach nur in die Ecke in der Geschichte zu stellen, hat einen eigenen Wert, diese Dinge, und wir sollten uns bemühen, diesen Wert auch ernst zu nehmen und zu erkennen. Und dafür streitet er seit Jahrzehnten. Und insofern ist er natürlich für uns ein spannender Mann, der erzählen kann über diese verschiedenen, sehr schwierigen Verhältnisse im deutsch-deutschen Bilderstreit.
Und das wird am 26. März hier im Haus stattfinden.
Genau.
Damit ist dann gibt es noch mal eine Kuratorenführung, das wollte ich noch wissen.
Natürlich gibt es mehrere Kuratorenführungen. Also wenn wir jetzt als Kuratorin einfach mal Thomas von Taschitzki und mich nehmen, die wir an dieser Ausstellung und an der Ausstellungsauswahl gebaut haben, wenn wir also nicht voraussetzen, dass der Sammler selber, der ja doch schon ein gewisses Alter hat, immer wieder durch seine Sammlung führt, sondern wenn wir von Kuratorenführungen ausgehen, ja, die gibt es jede Woche eine, würde ich sogar sagen. Und es gibt regelmäßig ja auch die Kunstpause am Mittag, jeden Mittwoch. Und diese Kunstpause wird, solange die Ausstellung steht, in den meisten Fällen dann auch Objekte betreffen, die in dieser Sonderausstellung zu sehen sind.
Vielen Dank für das Gespräch, war sehr interessant.
Soweit Professor Kai-Uwe Schierz, und die Ausstellung ist, wie gesagt, noch bis im April, Mai zu sehen, und die Führung am Mittwoch kann ich nur empfehlen, und es gibt auch Kuratorenführung am Sonntag. Wir sind aber am Ende des Stadtgespräches für heute angekommen. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören, wünsche Ihnen eine schöne Zeit und wenn Sie die Sendung noch einmal hören wollen, komplett, dann geht das nur am Freitagvormittag von 6 bis 7 Uhr und ich empfehle, die Podcasts anzuhören unter anchor.fm/richard-schaefer. Da können Sie die Podcasts auf Spotify nachhören und die stehen ab heute Abend 19 Uhr auf jeden Fall drin. Das war's hier im Stadtgespräch. Ich verabschiede mich. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.